Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Theo Gers im Studio. Corona und kein Ende. Die Pandemie ist überwunden, das Virus hat seinen Schrecken verloren. Nun soll es an die Mythen gehen, die sich um Corona immer noch ranken und die von manchen auch mit Absicht am Köcheln gehalten werden. Also verspricht Bundesgesundheitsminister Lauterbach maximale Aufklärung. Das aber auch ein bisschen notgedrungen, denn die ersten Corona-Protokolle, die überhaupt veröffentlicht wurden, waren teilweise geschwärzt, was nur wieder neue Spekulationen ins Kraut schießen ließ. Nun sollen sie entschwärzt werden. Unser erstes Thema. Wir blicken auf die nächste Rentenreform. Vor 2 Wochen wurde sie angekündigt. Jetzt tritt die FDP auf die Bremse. Olaf Scholz will keine Zusammenarbeit zwischen SPD und BSW, der Partei Sarah Wagenknechts. Ebenso, und das ist ein Thema, ebenso wie die Bemühungen, bei der unausgegorenen Cannabis-Legalisierung zum 1. April weiter hinterherzufegen. Mit einem Grenzwert beispielsweise, ab dem man nicht mehr Auto fahren darf. So etwas gibt es bislang nämlich nicht. Und wir haben eine Räubergeschichte aus Tschechien. Prorussische Propaganda soll das Internetportal Voice of Europe mit Sitz in Prag verbreitet haben. Russisches Geld soll auch geflossen sein an das Portal und, kaum zu glauben, auch an deutsche Politiker. Zunächst aber nach Berlin. Das Misstrauen sitzt unverändert tief, vor allem im Milieu der Verschwörungstheoretiker. Das Misstrauen gegenüber allem, was ab Frühjahr 2020 an Lockdowns, Kontaktverboten oder Schulschließungen verfügt wurde, wegen Corona. Wer hat warum was beschlossen? Die nötige Aufklärung und Aufarbeitung soll es geben. Diese Meinung gewinnt inzwischen die Oberhand. Nur beim ersten Anlauf ging der Schuss nach hinten los. Die ersten Corona-Protokolle des RKI, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurden, waren teilweise geschwärzt. Nun sollen sie entschwärzt werden, so will es zumindest Karl Lauterbach. Aus Berlin, Claudia van Laak.
Maximale Transparenz, das verspricht SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Maximale Transparenz, nachdem das Robert-Koch-Institut zwar Corona-Protokolle herausgegeben hatte, geschwärzte Stellen allerdings doch dazu geführt hatten, dass Anhänger von Verschwörungserzählungen neue Verschwörungen witterten. Karl Lauterbach dazu heute Morgen im Deutschlandfunk.
In den Protokollen sind viele Schwärzungen vorgenommen worden. Ich habe jetzt gestern veranlasst, dass die Protokolle weitestgehend entschwärzt werden sollen, also dass jetzt noch einmal geprüft werden soll, was muss unbedingt geschwärzt werden.
Nun werden die betroffenen Personen angefragt, deren Namen geschwärzt wurden. Dieser Vorgang werde etwa 4 Wochen in Anspruch nehmen, so der Bundesgesundheitsminister.
Ich möchte einfach, dass hier nicht erst der Hauch eines Eindrucks entsteht, hier würde von Seiten des Robert-Koch-Instituts irgendetwas bewusst verborgen oder es gäbe sogar eine politische Einmischung seitens der Bundesregierung, dass das Robert-Koch-Institut hier Dinge nicht veröffentlicht.
Lauterbach setzt sich auch für eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ein. Wie dies allerdings geschehen soll, will der SPD-Politiker dem Parlament überlassen.
Es darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn es hier die Gruppe gäbe derer, die das nachträglich alles aufklären wollen und andere, die etwas verschweigen wollen.
Die oppositionelle Unionsfraktion im Bundestag wirft den Ampelparteien und dem Bundesgesundheitsminister einen Schlingerkurs vor. Der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion Tino Sorge sagte Welt TV, seine Fraktion habe bereits vor einem Jahr einen entsprechenden Vorschlag gemacht, die Corona-Maßnahmen aufzuarbeiten.
Wir müssen uns damit auch im Parlament beschäftigen. Also Bund-Länder-Kommission haben wir vorgeschlagen. Jetzt kommt die Diskussion, ob wir eine Enquete-Kommission ins Leben rufen wollen. Da ist man sich innerhalb der Ampel überhaupt nicht einig. Die FDP hätte das gern, die SPD will es nicht. Jetzt kommen die Grünen, die ja immer sehr zurückhaltend waren. Also das sind Dinge, die hätten wir vor einem Jahr schon haben können.
Parlamentarische Aufarbeitung ja, aber keinen unproduktiven Streit entlang altbekannter Muster. Dieser Ansicht ist der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und Wohlfahrtsverbände wie die Caritas warnen davor, sich allein auf Fehlentscheidungen zu konzentrieren. Auch Positives müsse gewürdigt werden, medizinische Erfolge genauso wie die vielen Heldinnen und Helden der Pandemie.
Karl Lauterbach will die Corona-Protokolle des RKI entschwärzen lassen, Claudia van Laak berichtete. Vor 3 Wochen stellten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Lindner die Eckpunkte der nächsten Rentenreform vor. Die FDP bekam dabei ihren Einstieg in die Aktienrente. Dass die dafür nötigen Aktien auf Pump gekauft werden, stört Lindner offenkundig nicht. Und die SPD konnte das stabile Rentenniveau von 48% für Rentenempfänger ins Schaufenster stellen. Was aber offenbar nicht bedacht wurde, das Ganze ist nicht generationengerecht, vor allem nicht für die Jüngeren, also die Beitragszahler. Und deswegen tritt die FDP jetzt auf die Bremse. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Es ist gut 3 Wochen her, da stellte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das sogenannte Rentenpaket 2 vor.
Mit dem Rentenpaket 2 stellt diese Koalition Weichen weit über diese Legislaturperiode hinaus. Unser Ziel ist, dieses Gesetz vor der Sommerpause nicht nur in der Regierung auf den Weg zu bringen, sondern eben auch Parlament zu beschließen.
Das könnte nun schwieriger werden. Denn noch bevor der Gesetzentwurf überhaupt das Kabinett erreicht hat, meldet die FDP Kritik an. Und zwar in Person des stellvertretenden Parteivorsitzenden Johannes Vogel. So schreibt das Gesetz das Rentenmindestniveau langfristig auf 48% fest, die sogenannte Haltelinie.
Aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass diese Haltelinie generationengerecht abgesichert sein muss. Und da, finde ich, ist das Paket noch nicht groß und mutig genug.
So Vogel zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Tatsächlich ist im Gesetz von einer mittelfristigen Erhöhung des Rentenbeitrags die Rede. Von aktuell 18,6 ab 2028 auf 20%, ab 2030 dann auf 22%. Vogel, der seine Kritik zuerst in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung platziert hatte, sieht 2 Möglichkeiten. Die eine betrifft die mögliche Abschaffung der Rente mit 63.
Also die Rente mit 63 wird ja selbst von Andrea Nahles in Frage gestellt. Die hat sie einst eingeführt und sagt, in Zeiten des Fachkräftemangels passt die eigentlich nicht mehr in die Zeit. Insofern wäre ich bereit, die Rente mit 63 hinter uns zu lassen.
Dieser Vorschlag stößt bei den Koalitionspartnern auf wenig Gegenliebe. Neben der SPD lehnen auch die Grünen eine Änderung ab. So sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch am Mittag im Deutschlandfunk.
Das sind Menschen, die 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben. Das sind sehr häufig Menschen, die auch länger überhaupt nicht schaffen würden, die häufig auch körperlich sehr anstrengende Jahre gemacht haben. Leute, die 45 Jahre eingezahlt haben, haben häufig früh begonnen. Das sind Ausbildungsjobs, harte Jobs in vielen Fällen.
Alternativ lanciert Vogel eine andere FDP-Forderung.
Alternativ könnte man zum Beispiel auch das Ganze in einem mutigeren Ansatz überführen in ein Rentensystem, was ich eh für moderner halte, was nämlich sich vom starren Renteneintrittsalter ganz trennt.
Hieße, ähnlich wie in Schweden, würde es keine Altersobergrenze mehr für den Renteneintritt geben. Wer bis 80 arbeiten möchte, kann dies dann tun. An Schweden sollte sich die Ampel auch bei der Aktienrente orientieren, so Vogel. Denn die Finanzierungslücke in der Rente soll ab 2036 zwar zum Teil mit Kapitalerträgen aus einem Aktienvermögen geschlossen werden. Doch das von Christian Lindner konzipierte Generationenkapital, das ebenfalls Teil des Rentenpakets ist, ist ein Kompromiss. Der Staat nimmt Kredite auf, ein öffentlich verwalteter Fonds investiert und die Renditen sollen dann in die Rentenkasse fließen. Künftig sollten Beschäftigte selbst einzahlen, so Vogel.
So kommt sehr viel Geld über die Jahre und Jahrzehnte zusammen. Nachweislich sorgt das dafür, dass das Rentenniveau langfristig sogar wieder steigt und nicht nur stabilisiert wird, weil eben endlich alle in der Gesellschaft von den Vorteilen langfristiger Anlage in globale Unternehmen profitieren können.
Die SPD positioniert sich deutlich ablehnend gegenüber stärkeren Veränderungen. So warnt SPD-Fraktionsvize Achim Post davor, das Rentenpaket zu verwässern.
Die FDP will bei der nächsten Rentenreform nochmal nachbessern, Johannes Kuhn berichtete. Das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, steht in Umfragen bundesweit inzwischen bei um die 5%. Beachtlich für eine so junge Partei. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo im September neue Landtage gewählt werden, liegen die Werte sogar höher, zwischen 11% und 13%. Was also tun, wenn sich diese Umfragewerte im Herbst auch an der Wahlurne bestätigen sollten? Mit dem BSW koalieren? Genau das ist Bundeskanzler Scholz gefragt worden für die SPD. Seine Antwort fiel eindeutig aus. Frank Kappelan. Es übersteigt die Fantasie des Kanzlers. Eine Koalition mit Sarah Wagenknecht kann sich Olaf Scholz beim besten Willen nicht vorstellen. Aus seiner Sicht gibt es keine Grundlage für eine wie auch immer geartete Kooperation. Es spricht überhaupt nichts für das BSW als Partner für eine Zusammenarbeit, bekräftigt der Sozialdemokrat im Gespräch mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Tatsächlich versucht die frühere Fraktionschefin der Linkspartei, den Kanzler zu treiben, wo sie nur kann. In der Flüchtlingspolitik liegt sie mit der SPD über Kreuz. Heute erst nimmt sie die Straftatbilanz von Nichtdeutschen zum Anlass, einen Gipfel im Kanzleramt zu fordern. Und auch mit ihrer Kritik an den Sanktionen gegen Russland ist sie nah bei der AfD. Scholz gefährde den Wohlstand des Landes, erklärt sie immer wieder im Bundestag.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Dass Scholz eine Zusammenarbeit mit Wagenknecht verhindern will, verwundert angesichts solcher Aussagen nicht. Aus meiner Sicht verbieten sich solche Gedankenspiele, betont Scholz mit Blick auf die im September anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Es ist eine Aussage, die auch wahltaktisch begründet sein dürfte, um der in Ostdeutschland bereits zweistellig gehandelten neuen Partei über die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung nicht weiteren Zulauf zu geben. Wirklich ausgeschlossen wird allerdings von der SPD und vom Kanzler nichts. Denn in allen drei Bundesländern liegt die AfD deutlich vorne. Ohne das BSW könnte die Unregierbarkeit drohen oder sogar eine absolute Mehrheit der Rechtspopulisten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow thematisiert das längst auch öffentlich. Er wirbt für eine Koalition mit dem BSW in Erfurt, allerdings ohne die SPD. Ramelow setzt auf eine Mehrheit in einem Bündnis von Linkspartei, BSW und CDU. Dafür müssten die Christdemokraten allerdings erst einmal ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei überwinden. Berührungspunkte zwischen linker SPD und BSW gibt es im Osten möglicherweise mit Blick auf die Forderung nach Verhandlungen mit dem russischen Diktator. In der Bundespartei jedoch gibt es darüber große Unruhe, zumal SPD-nahe Historiker den Genossen vorhalten, immer noch zu Putin-freundlich zu sein. Im Deutschlandfunk-Interview gibt ihnen der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz heute in Teilen recht.
Ich teile schon die Auffassung der Historiker, was Russland, vor allem Putin, versteht, ist Stärke und Härte. Er will das Recht des Stärkeren, während wir auf die Stärke des Rechts setzen. Und mit den zwei Gedanken muss man sich auseinandersetzen. Und ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie Diktatoren ticken und wie die denken. Und wenn man ihnen den kleinen Finger gibt, reißen sie einem den Arm raus.
Sarah Wagenknecht sieht das ganz anders. Und Olaf Scholz wiederum bekräftigt, Waffenlieferungen an die Ukraine nicht in Frage zu stellen. Auf diesem Feld könnten BSW und Kanzler kaum weiter auseinanderstehen. Im September allerdings geht es um die Bildung von Landesregierungen und da könnte trotz der ablehnenden Haltung des Olaf Scholz das letzte Wort in Sachen Kooperation mit Wagenknecht vielleicht dann doch noch nicht gesprochen sein.
Frank Kapellan berichtete, in 4 Tagen ist es soweit, dann darf hierzulande nach Herzenslust gekifft werden. Der Genuss, Kauf, Besitz und Anbau von Cannabis ist dann in gewissen Grenzen legal. Aber unausgegoren ist das Ganze wohl immer noch. Ein Beispiel machte heute die Runde. Denn einen Grenzwert, bis zu dem man angekifft noch am Steuer erwischt werden darf, so wie bei der Promillegrenze bei Alkohol, den gibt es nicht. Immerhin, jetzt gibt es einen Vorschlag, auch wenn Drogen im Straßenverkehr eigentlich nichts zu suchen haben. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Die neue Grenze soll bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum liegen, so lautet die Empfehlung der unabhängigen Expertenkommission. Die besteht unter anderem aus Psychologen, Toxikologen und Strafrechtsexperten. Bis zu dieser Grenze ist es nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft in der Regel unproblematisch, ein Fahrzeug zu steuern, etwa vergleichbar mit einem Blutalkoholgehalt von 0,2 Promille. Die Kommission ist ungleich strikter, was die Vermischung von Alkohol und Cannabis betrifft. Hier heißt es, für Cannabiskonsumenten ist ein absolutes Alkoholverbot am Steuer vorzusehen. Der neue Grenzwert ist bislang nur eine Empfehlung. Damit er bundesweit gelten kann, muss erst das Straßenverkehrsgesetz geändert werden. Daher gelten die Cannabis-Regeln für den Verkehr nicht bereits ab Ostermontag, sondern erst dann, wenn der Bundestag darüber abgestimmt hat. Bis dahin bleibt es dabei. Cannabiskonsum im Straßenverkehr ist verboten, wird allerdings in der Regel bis zu einem Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum nicht strafrechtlich geahndet.
Barbara Kostolnik berichtete, und so viel fürs Erste aus der deutschen Innenpolitik. Außenpolitisch ragt heute die Aktion der tschechischen Regierung gegen das Internetportal Voice of Europe heraus. Diese Webseite mit Sitz in Prag soll pro-russische Propaganda in ganz Europa verbreitet haben. Nun will der tschechische Geheimdienst ein von Moskau finanziertes Netzwerk aufgedeckt haben, das dahinter steckt. Tschechien sanktionierte heute den Betreiber. Aber die Geschichte könnte noch höhere Wellen schlagen, denn russisches Geld soll nicht nur an Voice of Europe, sondern auch an viele Politiker geflossen sein, auch an Deutsche. Aus Prag, Marianne Alweis.
Mehrere hunderttausend Euro hat das pro-russische Propagandaportal Voice of Europe angeblich an europäische Politiker gezahlt, zum Teil bar in Prag. Hier hat das Medienunternehmen seinen Sitz nahe des Wenzelsplatzes. Diese ganze Operation war vom Kreml geleitet und finanziert. Ziel war es, russische Narrative zu verbreiten und die Ansicht zu schwächen, dass man die Ukraine langfristig unterstützen müsse, sagt die tschechische Journalistin Stislava Pokorna. Sie hat die Recherche für die Tageszeitung Deník N veröffentlicht, auf die sich auch der Spiegel bezieht. Laut Informationen des tschechischen Geheimdienstes BIS hat Voice of Europe Erklärungen und Interviews von Politikern veröffentlicht, in der die EU aufgefordert wird, ihre Hilfen für die Ukraine zu beenden. Einige Politiker hätten im Gegenzug auch Gelder für ihren Wahlkampf vor der Europawahl im Juni erhalten, so Pokorna. Nach unseren Informationen soll es sich um Politiker aus 6 Ländern handeln. Aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Polen und Ungarn. Politiker aus Tschechien lieferten zwar auch Inhalte an den Voice of Europe Server, sie gehörten aber nicht zu denen, die von russischer Seite Geld erhalten haben und sich damit finanzieren. Namen nennen tschechische Medien und Politiker nicht. Die Zeitung Deník N schreibt von systemfeindlichen Politikern aus Deutschland und verweist darauf, dass 2 AfD-Abgeordnete der Kreml-finanzierten Plattform in der Vergangenheit Interviews gegeben haben. Maximilian Kra, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, weist die Vorwürfe zurück. Sowie der 2. auf der AfD-Liste, Petr Bistron, er stammt aus Tschechien. Beide sind scharfe Kritiker jeder Unterstützung der Ukraine. Außerdem sind beide laut Informationen des Spiegel mit dem mutmaßlichen Finanzier von Voice of Europe bekannt, mit Viktor Medvedchuk. Der Oligarch aus der Ukraine gilt als Freund des russischen Präsidenten Putin. Über ihn soll das Geld nach Prag geflossen sein. Er steht nun auch auf der tschechischen Sanktionsliste. Ich halte es für wichtig, dass Tschechien gezeigt hat, dass wir in der Lage waren, gegen die russische Propaganda vorzugehen, so Außenminister Jan Lipavský. Das ist das Ergebnis der guten Arbeit unseres Sicherheitsapparats. Der tschechische Geheimdienst habe Informationen auf mehr als 300 Seiten gesammelt und diese mit anderen europäischen Diensten geteilt, heißt es in Prag. In der tschechischen Hauptstadt soll sich Voice of Europe vor einem Jahr auch aus Kostengründen angesiedelt haben, sagt der Journalist Wojciech Berger vom Investigativportal Hlídací Pes. Im Handelsregister ist ein polnischer Geschäftsmann eingetragen. Auch in Polen wird nun ermittelt. Die Website ist nicht verboten, aber
auf einer Sanktionsliste zu sein heißt, die Kontos werden eingefroren, die Firmenanteile werden eingefroren, die Personen dürfen nicht nach Tschechien reisen. Einfach gesagt, man kann nicht mehr das Unternehmen betreiben und wir sehen auch, Voice of Europe steht seit dem gestrigen Abend nicht mehr online.
Tja, soweit der Bericht von Marianne Alweis aus Prag. Der Wechsel an der Spitze eines internationalen Gremiums kann zu politischen Verwicklungen führen, vor allem wenn er turnusgemäß erfolgt. Denn dann kann der Wechsel dazu führen, dass aus Sicht vieler der Bock zum Gärtner gemacht wird, also das falsche Land den Vorsitz übernimmt, so wie jetzt bei der Frauenförderungskommission der UN. Antje Passenheim.
Menschenrechtsorganisationen und Frauenverbände zeigten sich schockiert. Ausgerechnet ein Land, das derart bekannt für die Unterdrückung von Frauenrechten ist, bekommt den Vorsitz des wichtigsten UN-Gremiums für die Gleichstellung der Geschlechter für ein ganzes Jahr. Die Frauenrechtskommission hatte gerade ihre große Jahrestagung in New York. Bei der Sitzung der Kommission hatte der derzeitige Vorsitzende aus den Philippinen den saudischen Botschafter als einzigen Kandidaten für den Vorsitz vorgestellt. Es kam kein Einspruch, auch aus der Gruppe der Länder Westeuropas und anderer Staaten nicht, in der zum Beispiel gerade Österreich, die Niederlande und die Schweiz vertreten sind. Aus Diplomatenkreisen war zunächst zu hören, dass dies Gründe des üblichen Prozederes und auch der wechselnden Zuständigkeit bestimmter Ländergruppen habe. Empört reagierte Amnesty International und der UN-Experte von Human Rights Watch, Louis Charbonneau, erklärte auf der Plattform X, Saudi-Arabiens Wahl an die Spitze der UN-Frauenrechtskommission zeige eine schockierende Missachtung der Frauenrechte überall.
Antje Passenheim berichtete, und damit zurück ins Inland, in die Welt der Wirtschaft. Einen Tag ist es her, dass die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für Deutschland praktisch eine wirtschaftliche Stagnation für dieses Jahr vorhergesagt haben. 0,1% Wachstum, das ist wenig mehr als nichts. Und weil das schon länger so geht, kommt das inzwischen auch am Arbeitsmarkt an. Die sonst übliche Frühjahrsbelebung fällt praktisch aus. Birgit Habrath.
Trotz weniger Arbeitslosen im März, Andrea Nahles, die Chefin der Nürnberger Behörde, ist besorgt.
Es ist eine schleichende Bewegung, die wir beobachten. Die Richtung stimmt einfach nicht.
Nahles hat da die letzten Monate im Blick. Die Konjunkturkrise ist auf dem Arbeitsmarkt inzwischen angekommen. Zwar werden nicht reihenweise Kündigungen ausgesprochen, aber es läuft nicht mehr rund auf dem Arbeitsmarkt. Auch im März nicht. Auf 2.769.000 Arbeitslose kommt die neueste Statistik der Bundesagentur. Das sind zwar 45.000 weniger als noch im Februar, aber weitaus mehr als noch im März 2023. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 6%. Die übliche Belebung zum Frühjahr auf dem Arbeitsmarkt fällt dieses Jahr schwächer aus. Die Zahl der Beschäftigten steigt, aber eher verhalten im Vergleich. Die Zahl der offenen Stellen geht zurück.
Für Arbeitslose ist es derzeit so schwierig wie selten zuvor, eine neue Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig nimmt das Risiko, den Job zu verlieren, schleichend zu. Auch wenn es im langjährigen Vergleich immer noch niedrig ist.
Und der digitale und klimaschonende Umbau der Wirtschaft kommt ja gerade erst in Gang. Die Bundesagentur will die Folgen rechtzeitig auffangen, also die Firmen und die Beschäftigten betreuen, wenn die Kündigung noch nicht ausgesprochen ist. Arbeitsmarktdrehscheibe nennt Nahles das.
Also wenn wir rechtzeitig von einem Unternehmen erfahren, dass sie Personal abbauen müssen, dann können wir in derselben Region oft Arbeitgeber finden, die händeringend Personal suchen. Und wir versuchen, die zusammenzubringen und versuchen dadurch, Kunde Arbeitslosigkeit und auch Transfergesellschaften zu vermeiden.
Das alles setzt aber voraus, dass sowohl die Firmen als auch die noch Beschäftigten bereit sind zur Weiterbildung. Es gibt inzwischen viele Mittel, die der Gesetzgeber geschaffen hat, um die Weiterbildung zu fördern. Ein neues Instrument ist ab April das Qualifizierungsgeld. Die Agenturen übernehmen Teile des Lohnes, der in Zeiten der Weiterbildung anfällt. Mit ähnlichen Projekten haben die Agenturen schon Erfolge erzielt, vor allem dort, wo Personal dringend gesucht wird.
Ein Drittel der Eintritte, die wir in dem Bereich haben, gehen in den Pflegebereich. Dadurch leisten wir schon jetzt einen spürbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. Jede achte angehende Pflegefachkraft, die im letzten Jahr in die Ausbildung gegangen ist, wurde durch die BA im Rahmen der beruflichen Weiterbildung gefördert.
Schwieriger wird es, wenn die Menschen schon länger ohne Job sind. Die tun sich gerade besonders schwer, vermittelt zu werden. Viele haben keinen Berufsabschluss. Mit entsprechenden Kursen können die Agenturen diese Lücke im Lebenslauf schließen. 60% derer, die sich darauf einlassen, sind dann langfristig beschäftigt.
Wir wissen, dass diese Maßnahmen ja auch finanziell erstmal eine Investition sind, dass es auch Geld kostet. Aber man sieht eben an dieser Verbleibquote, dass es sich eben auch auszahlt. Nicht nur individuell, sondern insgesamt auch finanziell.
Das Interesse sowohl bei Firmen als auch bei Betroffenen für Weiterbildung ist gestiegen in letzter Zeit. Aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Die Chefin der Bundesagentur würde sich hier noch mehr Bereitschaft wünschen. Das könnte dem Arbeitsmarkt helfen. Die nächsten Zahlen verkündet die Agentur Ende April. Der Wunsch von Andrea Nahles erst einmal.
Schöne Ostern.
Tja, schöne Ostern. Das war der Bericht von Birgit Habrath über die ausbleibende Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Vorgestern hat das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger wie angekündigt den Stecker gezogen. Das letzte Werk, in dem überhaupt noch Solarmodule in Deutschland produziert werden, wird geschlossen. 400 Jobs im sächsischen Freiberg sind perdu. Nun, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, diskutiert die Politik, ob es nicht doch besser wäre, der deutschen Solarindustrie zu helfen in ihrem Kampf gegen Billigimporte aus China. Aus Berlin Steffen Wurzel.
Staatssekretär Michael Kellner aus dem Bundeswirtschaftsministerium beschreibt im Deutschlandfunk ein Dilemma der deutschen Energiewende.
Wir haben einen riesigen Solarboom in den letzten 2 Jahren wieder entfacht und wir sind angewiesen fast ausschließlich auf Produkte aus China. Und das ist ein Problem, weil wir gesehen haben, wohin einseitige Abhängigkeiten führen. Und deswegen ist es richtig, auch eine starke Solarindustrie in der gesamten Wertschöpfungskette auch in Europa und in Deutschland zu haben.
Der Grünen-Politiker Kellner und sein Parteikollege und Chef, Wirtschaftsminister Robert Habeck, hätten die deutsche Solarindustrie gerne mit Staatsgeld gefördert. Doch dieser sogenannte Resilienzbonus für die Solarindustrie ist vom Tisch. Auf Druck des Koalitionspartners FDP und auch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hatte solche Subventionen abgelehnt. In jedem Fall wird immer deutlicher, gegen die billigen Photovoltaikpaneele aus China haben europäische Hersteller betriebswirtschaftlich kaum eine Chance. Ähnliches gilt für Solartechnik-Vorprodukte. Grund sind unter anderem riesige Überkapazitäten chinesischer Solarfirmen. Camille Boulenois von der China-Wirtschaftsberatungsfirma Rhodium Group in Paris. Chinesische Firmen produzieren zunehmend viel mehr, als auf dem heimischen Markt verkauft werden kann. Deswegen müssen sie die Waren exportieren. Dass die Volkswirtschaft China viel mehr exportiert als importiert, ist nicht neu. Das Problem sei aber, dass das nicht marktwirtschaftlich ablaufe, sondern dass die Überkapazitäten häufig durch Subventionen des chinesischen Staats finanziert werden, sagen Ökonomen. China-Expertin Camille Boulenois sagt, dass die Staats- und Parteiführung die Überkapazitäten der heimischen Industrie zwar nicht bewusst anstrebe, aber hinter den Überkapazitäten steht sehr wohl eine strategische Entscheidung der Politik, dass nämlich Geld ausgegeben wird, um die Warenproduktion zu fördern, nicht um den Binnenkonsum zu fördern. Der Konsum bleibt also in China niedriger als die Produktion. Das sorgt für dieses Ungleichgewicht. Camille Boulenois ist Co-Autorin einer Studie zu Chinas Überkapazitäten, die vorgestern erschienen ist. Sie weist darauf hin, dass Deutschland und Europa mit noch deutlich mehr billiger Ware und Vorprodukten aus China rechnen müssen. Chinas Chemieindustrie etwa hat riesige Überkapazitäten, außerdem die Automobil- und die Halbleiterindustrie. Selbst weniger strategisch wichtige Branchen sind betroffen, Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder der Maschinenbau und so weiter. Such as refrigerators, machinery, etc. It's really widespread. Betroffen von Chinas Überkapazitäten ist längst nicht nur Europa. Noch stärker leiden darunter, aus Sicht von Experten, wirtschaftlich schwache Staaten, denen durch die billigen Importe die Möglichkeit genommen wird, selbst eine wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen. Europa brauche als Antwort auf Chinas Überkapazitäten schärfere Handelsregeln, sagt die Studienautorin von der Beratungsfirma Rhodium Group. Auch sollte Bundeskanzler Olaf Scholz das Thema ansprechen, wenn er Mitte April nach China reist.
I think it's very important to counter China's narrative.
Es ist sehr wichtig, dem chinesischen Narrativ in dieser Frage zu widersprechen. Die Staatsführung tut ja immer so, als seien die chinesischen Exporte unproblematisch. Es ist wichtig, das Thema anzusprechen.
Steffen Wurzel berichtete. Die Verbraucherzentralen haben heute einen gerichtlichen Teilerfolg beim Abgasbetrug gegen Mercedes erzielt. Vorsprung durch Schummeln gab es auch dort. Lena Stadler.
Der Rechtsstreit zwischen dem Kläger und dem Stuttgarter Autobauer ist damit aber noch nicht vom Tisch. Mercedes hat direkt im Anschluss an das Urteil angekündigt, in Revision zu gehen. Man vertrete eine andere Auffassung als das Gericht, sagte ein Sprecher. Für betroffene Mercedes-Kunden heißt das, sie müssen warten, bis das Urteil Bestand hat, bevor sie ihre Ansprüche auf Schadenersatz in Einzelklagen geltend machen können. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat geurteilt, dass Mercedes-Mitarbeiter billigend in Kauf genommen hätten, dass in bestimmten Fahrzeugtypen illegale Abschalteinrichtungen verbaut wurden. Für Fahrzeuge der Euro 6 Norm sehen die Richter einen bedingten Vorsatz, bei Fahrzeugen der Euro 5 Norm nicht. Das ist relevant für die Höhe der Entschädigung. Das Gericht hat außerdem den Vorwurf abgewiesen, dass Mitglieder des Mercedes-Vorstands den Einsatz illegaler Abschalteinrichtungen angeordnet oder gebilligt hätten. Der Musterfeststellungsklage haben sich etwa 2.800 Menschen angeschlossen.
Nach dem schweren Busunglück gestern in Sachsen wird jetzt gegen den Busfahrer ermittelt. Jens Czerwinka.
Wie Pressesprecher Andreas Rieken, MDR Sachsen, sagte, wird ihm fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Aktuell würden Zeugen befragt und die Untersuchungen des zerstörten Busses liefen. Dass es zwischen den beiden Fahrern vor dem Unfall einen Streit gegeben haben soll, wollte Rieken weder bestätigen noch dementieren. Allerdings werde dem nachgegangen. Die Leipziger Volkszeitung hatte heute über solche Vermutungen berichtet. Unterdessen ist die Identität der vier Todesopfer noch nicht geklärt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hoffen die Beamten heute dazu Angaben machen zu können. Derzeit stehe für die Ermittler die Ursachenforschung aber im Vordergrund. Bei dem Unfall wurden 35 Menschen verletzt. Nach Angaben der Krankenhäuser werden heute oder sind bereits die meisten Leichtverletzten wieder entlassen worden. Der Doppelstock-Flixbus war am Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen, über den Grünstreifen gerast und auf die Seite gekippt. Der Bus mit mehr als 50 Passagieren und zwei Fahrern war auf dem Weg von Berlin nach Zürich.
Jens Czerwinka berichtete. Das waren die Informationen am Abend. Im Studio war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen ruhigen Abend und ein frohes Osterfest.